Wir haben eine Reihe Sonntage jetzt, wo wir Worte Gottes hören wollen. Kurze Worte, wo uns etwas zugesprochen wird, etwas Verlässliches, an das man sich halten kann, in Krisen, in Zweifelszeiten. Ich habe heute für euch ein Wort ausgesucht, das sich mit dem Wort Gottes selbst beschäftigt. Und zwar, es war jetzt vorhin schön, wie Sie das Lied gesungen haben, Sweet Chariot, das ist ja vom Elia, meine ich, wie Elia gen Himmel fährt. Wir haben heute den Mose, bevor er vor seinem Heimgang steht. Mose, der 42 Jahre lang das Volk Israel durch die Wüste führt. Und er nimmt Abschied, bevor das Volk Israel ins gelobte Land hinübergeht, über den Jordan. Und da steht in 5. Mose 32. 5. Mose 32. Vers 47, wir lesen aber den Vers davor auch noch, 46 und 47, überschrieben bei mir, Moses letzte Mahnung an das Volk. Sich so mal überlegt, was sind die Worte, die ich sagen würde, wenn ich meinen Kindern vorm Sterben etwas Letztes in ein oder zwei Sätzen mitgeben wollte. Mose fasst alles zusammen, was ihm wichtig ist. Nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, dass ihr euren Kindern befehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun. Nicht bloß zu hören, sondern auch zu tun. Und jetzt kommt das Wort, über das ich predigen will. Denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr lange leben in dem Lande, in das ihr zieht, über den Jordan, um es einzunehmen. Ein Schriftsteller unserer Tage hat ein modernes Märchen gedichtet von Tobias. Tobias erhält von einer Fee einen Wunsch frei. Und da Tobias kein Materialist war, hat er sich nicht Geld oder ein Haus gewünscht, sondern etwas zur Besserung der Moral der Menschen. Und er hat gesagt, ich wünsche mir, dass nur an einem Tag für alle Menschen, die lügen, die Schwerkraft aufgehoben wäre. Und jetzt erzählt dieser Schriftsteller, was alles an dem Tag dann passiert ist. Schon am frühen Morgen, als Nachbarn sich auf der Straße begegneten, und der eine sagte, wie freue ich mich, dass ich sie sehe, wurde er enthoben und vom Wind von dannen geführt. Sie sind entschwebt, Kundschaft und Verkäufer, in den Redaktionsstuben der Zeitungen, die Schriftsetzer ein bisschen später als die Redakteure, die waren zuerst dran. In den Parlamenten hingen sie oben in Trauben aus ganz verschiedenen Parteien zusammengesetzt, und natürlich auch in die Reihen der Pfarrer, hat es tüchtige Lücken gerissen. Und Briefeschreiber flogen hoch, spätestens wenn sie am Ende des Briefes schrieben, mit vorzüglicher Hochachtung. Liebespaare riss es auseinander bei den Worten, ich liebe dich. Und ein ganzer Bus flog in die Luft, weil der Fahrer sagte, er könne 20 Mark nicht wechseln. Zeugen im Gericht brachen sich den Finger an der Decke beim Schwören, und selbst der Staatsanwalt erhob sich in die Lüfte, als er sagt, ich habe immer nur ehrlich gelebt. Und das ist eigentlich so erschütternd, was da beschrieben ist. Alle Menschen lügen. Das Märchen endet so, es seien nur einige der Schwerkraft unterzogen geblieben, da seien die Betrunkenen gewesen, die seien oft so schwer dargelegen, dass man sie kaum mehr hätte aufheben können. Alle Menschen lügen. Das ist eigentlich erschütternd in unserer Welt. Kann man dem Wort so wenig trauen? Wenn Sie einen Kauf machen im Laden und Sie unterschreiben einen Kaufvertrag, dann steht hinten natürlich immer drauf, Mündliche Absprachen sind ungültig, weil, ach was da irgendeiner sagt, der Verkäufer hat mir versprochen, ist ungültig. Wenn irgendeiner was gesagt hat, überhaupt keine Welt, nur das Schriftliche zählt. Aber mündlich, nein, kann man in unserer Welt nichts machen. Auf ein mündliches Wort, das zählt doch nicht. Und was wird in unserer Welt alles dahergeredet, gebatscht, gelabert, getratscht? Das ist ja unheimlich. Wie soll man denn auf das Wort noch etwas geben? Und nun hat der ewige Gott ausgerechnet das Wort genommen, das Reden, um damit uns Menschen das Allerwichtigste und Verlässlichste und Wahre kundzutun und mitzuteilen, sein Wort. Es ist unsere Überzeugung, dass man Gott nicht finden kann, indem man über Gott grübelt, in seinen Gedanken. Gott kann man nicht finden, indem man die Natur anblickt. Gott kann man nicht finden in Opfern, nicht in Kasteiungen, nicht in der Meditation. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Hören. Gott redet. Wir haben es im Konfirmandenunterricht jetzt 2 Stunden lang gemacht. Von der Schöpfungsgeschichte. Und Gott sprach. Die Geschichte mit Abraham beginnt. Gott redet. Und dann haben die Leute sorgsam gesehen, ja, erfüllt sich denn das auch überhaupt? Oder hat das Gott nur so dahin geredet? Und dann haben sie gesagt, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Genauso wie Gott gesprochen hat, es war kein Wort dahin gefallen, sondern genauso wie Gott gesprochen hat, so ist es genau geworden. Jetzt habe ich euch heute Morgen dieses Wort ausgesucht, wie der alte Mose am Jordan steht, auf dem Berg, und seinem Volk noch einmal sagt, also Leute, wisst ihr, was wichtig ist in eurem Leben? Ihr dürft nie vom Wort Gottes auch nur ein Stückchen weit abirren. Tut das bitte nicht, und ich bitte euch, bleibt bei dem Wort, und zwar so, dass ihr es tut, nicht bloß, dass ihr drüber nachdenkt, sondern dass ihr dieses Wort tut. Da steckt alles drin, da habt ihr in diesem Wort alles, was ihr braucht. Es ist gut, wenn wir kritisch sind, aber wenn wir kritisch und skeptisch sind, sollten wir zuerst einmal alle menschlichen Reden gegenüber skeptisch sein. Ich bitte Sie auch immer wieder, dass Sie in den Kirchen, hier im Gottesdienst, die Bibel dabei haben, dass Sie alles, was hier gesprochen wird, prüfen. Glauben Sie nie einem Menschen, auch wenn er noch so fromme Sachen sagt, glauben Sie nie einem Menschen, wenn es nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Was Gott gesprochen hat durch den Mund der Apostel und Propheten, ist die Grundlage und das Fundament unseres Glaubens. Und das erfüllt sich. Und das finden Sie überall in der Bibel. Das ist das Fundament des christlichen Glaubens. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Das muss man ausprobieren. Ihr Konfirmanden, wie ich so alt war wie ihr, war ich auf einer Freizeit. Damals hatten wir leider kein Zeltlager, das war unser großer Wunschtraum, wir lebten noch in einer Zeit, in der man sehr viel ärmer war als heute. Es war eine Freizeit in Bayern. Mitten in der Stadt waren wir glücklich, dass wir einen Gemeindesaal hatten. Und da hatten wir die Matratzen gelegt in einem Raum. Und das waren großartige Ferientage. Wie genossen wir das? Die Geländespiele und der Sport und das Schwimmen und alles. Eine Gemeinschaft, ich glaube 60 oder 80 junge Leute waren das damals. War ungeheuer viel los. Aber für mich blieb das aufregendste und bis heute das wichtigste Ergebnis dieser Tage. Morgens, nach dem Frühstück, kamen wir zusammen, sangen ein Lied und dann hat jeder seine Bibel geschnappt und hat sich da irgendwo verzogen und eine Viertelstunde in der Bibel gelesen. Also erst war ich ganz verdutzt. Ich kannte die Bibel von zu Hause, ich kam ja aus einem christlichen Haus. Aber dass man so für sich eine Viertelstunde still hinsitzt und die Bibel liest, das war mir ganz neu. Und wir hatten da gar keinen Platz, es war in der Mitte, die Stadt hieß Weißenburg, da saß man, die einen saß am Marktplatz auf so einer Parkbank, der andere am Brunnenrand, der dritte auf einer Mauer und an der Bibel gelesen. Und die Bürger der Stadt sind da vorbeimarschiert und dann, was machen die jungen Leute, die sitzen da und die lesen Bibel. So junge Burschen, 14, 15, 16 Jahre, also komisch, lesen die Bibel. Und ich habe auf einmal in dieser Stille gemerkt, durch dieses Bibelwort. So sagt er, was mache ich da? Die bringe ich die 15 Minuten nicht rum. Da habe ich drüber nachgedacht, was kann ich lernen aus diesem Wort? Was will mir Gott sagen? Mir ganz persönlich. Was darf ich drüber beten? Am Ende dieser Freizeittage habe ich eine Entdeckung gemacht. Durch das Bibelwort, selbst durch die Worte, die ich schon gut kannte, redet Gott mit mir. Und das ist ein ganz vertrautes Reden, da darf ich mit ihm reden und das ist eine beglückende Zeit. Ich kam nach Hause und am nächsten Morgen, als ich mich zu Hause niedersetzte, war das nicht so friedlich wie in Weißenburg. Einer meiner Brüder sagt, oh, du willst fromm werden, was ist jetzt los? Und ich habe schamrot meine Bibel zugeklappt und dachte, ich rühre nie mehr eine Bibel an. Der Spott hat mich tief getroffen. Aber nach 2 Tagen merkte ich, ich kann ohne diese vertraute Zwiesprache mit Gott nicht mehr leben. Ich brauche das. Und ich habe wieder nach diesem Bibelwort gegriffen und seitdem ist mir dieses Geheimnis, das ja viele hier in der Gemeinde kennen, der Stille über dem Bibelwort, so wunderbar geworden. Da redet Gott, der Herr der Welt, der alles geschaffen hat, der mein Leben in der Hand hat, der mir alles lösen kann, was mich heute bedrückt, der mich aus den Sorgen und Ängsten herausführt, der redet mit mir näher und vertrauter als ein Freund, mehr als es damals meine Mutter oder meine Geschwister waren. Da kommen wir Gott noch näher, als mir heute meine Frau oder meine Kinder kommen. Und bis heute ist das das Geheimnis meines Glaubens, die Stille über dem Bibelwort. Liebe Konfirmanden, ich möchte, dass ihr das entdeckt. Da redet Gott mit mir. Dieses Wort ist kein leeres Wort, es ist unser Leben. Es ist unser Leben. Ohne dieses Wort wäre ich der ärmste Mensch, wenn ich das nicht täglich hätte in meinem Leben. Ich möchte noch was anderes feststellen. Dieses Wort macht mich unsagbar fröhlich. Das Wort macht mich unsagbar fröhlich. Ich weiß, viele Leute, die haben Angst, die Bibel in die Hand zu nehmen. Wird er auch entdecken. Die haben Angst, die Bibel in die Hand zu nehmen. Woher das kommt? Ich weiß, bei mir, ich kann jetzt nur von mir reden, bei mir war es immer wieder das schlechte Gewissen. Wenn ich mit Gott im Streit lag und da was Böses getan hatte, habe ich Angst, die Bibel in die Hand zu nehmen. Weil ich wusste, die Bibel deckt das alles auf. Obwohl, in der Bibel steht da so klar drin, die Bibel oder das Evangelium oder das Wort Gottes ist eine Freudenbotschaft. Ihr kennt es doch, wie es da heißt, ich verkündige euch große Freude. Wo in der Bibel, es ist riesige Freude. Und selbst wenn die Bibel mal was Dunkles an uns kritisieren muss, die Bibel ist eine Freudenbotschaft. Ganz wunderbare Freudenbotschaft. Warum? Ach, da wird auch mir mitgeteilt, ich darf wieder heimkommen. Gott breitet die Arme aus und wartet auf mich. Alle Worte der Bibel, dann komm doch, ich hab dich lieb. Obwohl ich doch weiß, dass Gott ein heiliger Richter ist. Aber er sagt, ich will vergeben, ich will zudecken. Dieses Wort ist kein leeres Wort, kein irgendwelches Quatschwort. Das ist doch kein, ach, noch wie manche fromme Babbelwörter durch die Welt laufen. Das ist ein Wort, da atmet man auf. Wenn man wirklich erlebt, wie Gott jetzt, wo ich zu ihm komme, das Böse und Dunkle meines Lebens vergibt, vergeben, weggewischt, ausgelöscht, in des Meeres Tiefe versenkt, wunderbares Wort, ein Freudenwort, dann sagt mir Gott, dass er bei mir ist. Ach, wie oft war das vor einer Operation oder vor einer Prüfung? Oder ganz wunderbar, wenn irgendein Freund einem noch eine Spruchpostkarte geschickt hat, da war ein Bibelwort drauf. Freudenbotschaft, das ist mein Leben. Wenn ich beim Sterben das mit bewusstem Sinne erlebe, dann möchte ich Menschen um mein Sterbebett haben, die mir Worte Gottes zurufen. Freudenworte, dass es heimgeht zu Gott und dass der Tod mich nicht von Gottes Liebe trennen kann. Freudenbotschaft. Ach, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass Menschen die Bibel verstauben lassen. Vielleicht, wenn einer üppig und im Luxus lebt und sagt, ich interessiere mich für nichts anderes als für Essen und Trinken, verstehe ich's. Wenn er nicht weiterdenkt, aber die Bibel ist ein Freudenwort, eine Freudenbotschaft, die ganz ungeheuer glücklich und fröhlich macht. Und das Dritte, 4 Punkte habe ich heute. Das Wort Gottes macht erfüllt und glücklich. Nicht bloß eine kurze Freude, die wieder vergeht, sondern erfüllt und glücklich. Wie ich damals so ein junger Kerl war, wie ihr. Wir sind damals im zerstörten Stuttgart aufgewachsen. Vielleicht verläuft die Jugendzeit bei verschiedenen jungen Leuten anders. Bei mir war es so, ich habe in meiner Schulzeit sehr viel Existenzängste erlebt. Vielleicht waren es meine schlechten Leistungen damals, dass man nicht wusste, wie das alles wird. Wirst du einmal das schaffen? Wie oft gedacht. Wirst du das schaffen? Und wie ist das überhaupt so? Wie heute junge Leute Angst haben, kriege ich einen Berufsplatz und wie wird das alles wert mit meiner Zukunft? Man hat gesehen, wie viele junge Menschen damals schon aus meiner Klasse gescheitert waren. Wirst du auch scheitern? Und das waren manchmal in meinem Jugendleben Ängste. Und da habe ich gedacht, wirst du überhaupt dein Leben meistern? Und da hat mich ein Stück in der Bibel ganz besonders angesprochen. Da habe ich nie mit jemandem drüber reden können, dass das Wort Gottes ganz offen und ungeniert davon rede, dass in meinem Leben ich das gar nicht leiste, was ich will. Ich wollte eigentlich mit meinen Eltern ganz anders sein. Und aber jeden Tag war Zoff. Furchtbar. Und ich war ein unausstehlicher Kerl. Und ich habe darunter gelitten, ich wollte anders sein und konnte nicht anders sein. Unseren Geschwistern, wir haben getobt, da gab es Streit. Ich wollte eigentlich ganz anders sein. In meinem Herzen, da sind Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich habe mich geschämt. Und ja, geh mal, was ist das denn? Und da las ich in der Bibel, es gibt eine Macht der Finsternis, des Teufels. Und ich habe gemerkt, da bin ich wehrlos. Wie soll ich mein Leben überhaupt meistern? Das kann mich ja in den Abgrund ziehen. Und da habe ich gelesen, Jesus ist der Herr, der den Teufel besiegt. Und mit Jesus kann ich auch die Macht der Finsternis in meinem Leben besiegen. Und das war für mich so beglückend, dass ich gesagt habe, Jesus, ich will keinen Schritt meines Lebens mehr gehen ohne dich. Ich will das festmachen. Du musst mich bewahren. Und ich bin überzeugt, von mir aus gibt es keine Garantie, dass ich nicht in schlimme Dinge treten würde, wenn nicht Jesus mich bewahrt, wenn er nicht seine Hand über mich hält. Und das macht mich so glücklich. So froh, dass ich mich ihm anvertrauen darf und dass er mein Herr ist und dass ich sagen kann, du bist der König, du musst mein Leben bestimmen, meine Gedanken, du musst meinen Willen in Besitz nehmen, du musst in mein Leben eine Ordnung hineinbringen. Und dann habe ich es erst begriffen, warum die Welt in Unordnung ist. Weil Menschen ohne Gott und wider Gottes Willen alles durcheinander bringen. Ich habe entdeckt, wie wäre das eigentlich, nicht bloß, wenn wir mit der Natur in Harmonie leben. Das waren wir schon von Jugend, übrigens zu unserer Jugend schon. Wir haben gelitten, dass man im Neckar nicht mehr schwimmen kann. Wir haben immer saubere Umwelt gesucht, auch als junge Leute. Nicht, dass es eine grüne Partei gibt. Das war schon immer der Wunschtraum. Wir waren immer naturlieb. Ich habe immer eine Liebe zur Biologie gehabt. Nein, aber ich will doch in der Harmonie mit Gott leben. Die gesamte Harmonie brauche ich. Der Gott, der mich geschaffen hat, dass alles wieder zum Frieden kommt, dass ich am Schönen meine Freude haben kann, am Guten, dass Gott wiederherstellt, da wo mein Mund andere verletzt, da wo ich weh tue, da wo ich lieblos bin. Gott muss doch mich erneuern. Und das habe ich in der Bibel atemberaubend gelesen, wie Jesus gekommen ist, um das zu verändern, Menschen neu zu machen. Und das Leben zu verändern und dass er die Macht des Teufels besiegen kann. Herrlich. Das Letzte. Dass das Wort Gottes mir felsenfeste Gewissheit gibt, was der Mose gesagt hat, das kommt ja bei vielen Menschen in der Bibel vor. Es ist kein leeres Wort, es ist euer Leben. Vor ein paar Tagen stand in der Zeitung von einem berühmten kirchlichen Publizisten, der hat gesagt, man müsste die Bibel heute wieder neu schreiben. Anders, als sie da gedruckt ist. Ich habe gedacht, oh lieber Mann, in 10 Jahren kauft kein Mensch deine Bücher mehr im Antiquariat. So schnell vergeht deine Modemeinung. Das ist doch nicht das. Menschen mit ihren Ansichten, das hat sich so schnell überholt. Kirchliche Verlautbarungen, Bischofsworte, Synodenbeschlüsse, ist alles uninteressant, übermorgen schon veraltet. Das Interessante, das Wort Gottes wandelt sich nicht. Und Gott hat sich gebunden an sein Wort. Ihr könnt dieses Wort nehmen wie die Generationen vor euch. Es ist kein leeres Wort an euch, es ist euer Leben. Und ihr könnt das erfahren, mit diesem Wort könnt ihr genau dieselben Erfahrungen machen, die Menschen gemacht haben, sie vertrauten den Zusagen. Streicht euch die Zusagen immer an, was Gott verspricht, und prüft Gott darin. Das heißt mal, wir sollen ihn prüfen über seinen Zusagen. Ob er sein Wort nicht erfüllt und sagt, wir wollen es ausprobieren, testen. Einmal waren bei Jesus viele Leute, Zuhörer, einfach weggelaufen. Das war in der Synagoge von Kapernaum. Die hatten sich geärgert über das, was Jesus gesagt hat. Und zwar, wie Jesus sagte, dass er der entscheidende Mittelpunkt des Glaubens ist. Da haben Leute gesagt, der Jesus, nein, ich will nichts mit Jesus zu tun haben. Und sie liefen weg. Und zum Schluss stand Jesus ganz allein da und waren nur noch seine 12 Jünger um ihn. Und dann hat Jesus zu den 12 Jüngern gesagt, wollt ihr nicht auch weggehen? Ich habe es euch am Anfang des Konfirmandenunterrichts gesagt, keiner von euch muss sich konfirmieren lassen. Ich biete euch nochmal an, dass ich ein gutes Wort mit euren Eltern rede, wenn keiner Lust hat, keiner muss. Sagt Jesus, dürft ihr doch weggehen. Geht doch wieder, wohin ihr wollt, ihr dürft doch leben, wie ihr meint, nach euren Gedanken und mit eurer Frömmigkeit, was ihr wollt. Und dann sagt der Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Deine Worte, die sind nicht bloß jeden Tag eine Erquickung und eine Stärkung, und die gibt uns den klaren Blick, sondern dein Wort ist sogar über die Grenzen dieser vergehenden Welt, dieser sichtbaren Welt hinweg. Das feste Fundament, auf dem man leben und sterben kann. Wir können gar nirgendwo anders mehr hingehen als bei dir bleiben. Ich bin heute oft erschrocken, auch wenn ich so mein Leben überschaue, wie oft ich in Kirchen und Christengemeinden erlebt habe, dass Leute Christen sein wollen, aber vom Wort der Bibel nicht viel halten. In unseren Tagen ist das erschütternd. Viele Leute von euch sind auch schon verunsichert im Religionsunterricht, sagen, die glauben ja alle gar nicht mehr, was in der Bibel drin steht. Das ist das Allerschlimmste, wenn in der Gemeinde Gottes, in der Kirche, das Wort Gottes nichts mehr gilt. Ich wünsche euch, dass ihr tiefer grabt und fragt, was ist da dran? Ich bin auch immer wieder traurig, wenn manche über die Bibel so reden, dass man dabei einschläft und dass es irgendwas Theoretisches ist, wie so ein ferner Paragraphensalat von irgendetwas, was mich nicht interessiert. Das ist doch mein Leben, da geht es um die Probleme, die mich bewegen, um meine Ängste, um meine Sorgen, um mein Leben. Woher komme ich? Was wird aus meinem Leben? Wem kann ich vertrauen? Was ist denn mit unserer Welt los? Und was ist, wenn ich sterbe? Und das sind die Kernfragen meines Lebens. Und deshalb bitte ich euch, dass ihr dort bohrt und grabt in diesem Wort und sagt, ich möchte das rausbringen, ich möchte gewiss werden, das Einzige, was bleibt, Kirchen werden vergehen, Worte von Menschen werden vergehen, alles wird vergehen, das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Wer auf diesem Wort Gottes vertraut und glaubt, der steht felsenfest. Der hat Wahres und Gewisses gefunden. Der geht durch die Nacht und das Dunkel der Welt und hat das Licht. Und Jesus sagt einmal, da hat Jesus die Häuser, die man dort im Heiligen Land hat, die ohne großes Fundament einfach hingestellt werden, im Auge gehabt, und dann kommt so ein großer Regen und der schwemmt alles weg und sagt, wer meine Rede hört und tut sie, der ist einem Mann gleich, der sein Haus auf einen Felsen baute. Ich möchte, dass ihr einen Glauben habt, der auf dem Felsen gebaut ist, der nicht brechen kann. Es ist kein leeres Wort an euch, es ist euer Leben. Hört's und tut's. Amen.